Ö-Strom strömt in Gö schon, ganz schön schön, wie Gö-Strom strömt schon.
Gö-Strom, das ist ökologischer Strom der Stadtwerke Göttingen. Die kümmern sich um deinen Anbieterwechsel und sorgen dafür, dass die Kohle für den Strom in Göttingen bleibt. Gö-Strom von deinen Stadtwerken.
Ö-Strom strömt in Gö schon.
Stadtradio Göttingen. Eine Stunde, ein Thema.
Hallo und herzlich willkommen hier zu Eine Stunde, ein Thema auf der 107,1 und da wird es in der kommenden Stunde politisch. Wer bei den vergangenen Bundestagswahlen nämlich aufgepasst hat, dem dürfte aufgefallen sein, dass Göttingen wie schon 2017 wieder 4 Bundestagsabgeordnete in Berlin hat. Das ist einmal Andreas Philippi von der SPD, der als Nachfolger von Thomas Oppermann das Direktmandat erhalten hat. Außerdem noch über die Landeslisten Fritz Günzler von der CDU, Jürgen Trittin von den Grünen und Konstantin Kuhle von der FDP. Kuhle ist auch als Jahrgang 1989 von diesem Quartett der Jüngste im Bunde und hat sich bereits zum zweiten Mal ein Mandat im Bundestag gesichert. Und durch die Ampelkoalition ist er dieses Mal auch von der Opposition auf die Regierungsseite gewechselt. Und wie sich das Leben als Volksvertreter eigentlich so gestaltet, wie es da auch hinter den Kulissen des Bundestages zugeht und ob es auch sowas wie ein Bootcamp für neue Abgeordnete gibt, darüber spreche ich heute mit Konstantin Kuhle. Mein Name ist Jennifer Bullert und ich bin redaktionell verantwortlich für die Sendung. Das Gespräch haben wir bereits am 2. Februar aufgezeichnet. Sie sitzen im Bundestag, sind Rechtsanwalt, schreiben hin und wieder Artikel für Zeitungen, sind auch viel im Fernsehen oder wie jetzt zum Beispiel beim Radio. Beschreiben Sie doch mal bitte so einen typischen Arbeitstag. Wann klingelt da morgens eigentlich der Wecker?
Ja, ich freue mich auch, hier zu sein und kann eigentlich gar nicht so genau den einen typischen Arbeitstag beschreiben, weil die sehr unterschiedlich sind. Es kommt darauf an, ob wir über einen Arbeitstag in Göttingen sprechen oder über einen Arbeitstag in Berlin. In Berlin sind die Tage sehr eng getaktet. Da fängt es in der Regel so gegen 8 Uhr morgens an. Das heißt, damit man da irgendwie pünktlich aufschlägt, so 6.30 Uhr, würde ich sagen, klingelt ungefähr der Wecker. Dann ist man so ab 8 im Büro und dann geht es von Sitzung zu Sitzung zu Sitzung. Und ein bisschen vermisse ich das auch, weil man momentan sehr viel Zeit im Büro verbringt und das Ganze digital über sich ergehen lässt. Ich hoffe, dass das nach der Pandemie dann auch wieder in Präsenz stattfindet. Im Wahlkreis in Göttingen, in Südniedersachsen, ist es eher so, dass ich selber viel unterwegs bin. Ich komme beispielsweise jetzt gerade von einem Gespräch mit der Göttinger Oberbürgermeisterin und fahre nach unserem Gespräch nach Osterode zu einem Gespräch mit dem dortigen Bürgermeister. Also da bin ich viel unterwegs und die Tage sind alle unterschiedlich.
Aber was dabei nie fehlen darf, sind natürlich Anzüge oder aber auch Krawatten. Wie sieht es denn da bei Ihnen aus? Wie viele Anzüge und Krawatten haben Sie da eigentlich so im Schrank?
Also das ist eine ganz spannende Frage. Ich habe ja jetzt gerade, wie Sie sehen, keine Krawatte an und ich habe eigentlich auch bei Terminen nie eine Krawatte an, außer wenn ich im Plenum des Bundestages rede oder wenn ich im Innenausschuss bin. Und das ist irgendwie so eine Macke, die ich mir angewöhnt habe über die ersten 4 Jahre im Bundestag. Die Tatsache, dass ich im Plenum eine trage, hängt einfach damit zusammen, dass ich der Institution Bundestag mit Respekt gegenübertreten möchte. Die Bürgerinnen und Bürger haben mich jetzt zum zweiten Mal ins Parlament gewählt und ich empfinde das als eine große Ehre, als eine große Freude und ein großes Privileg. Und das kann man, finde ich, ganz schön auch darüber zum Ausdruck bringen, dass man im Rahmen der Möglichkeiten als Männer, man hat ja als Mann sehr wenig Möglichkeiten, da zu variieren, eine schöne Krawatte anzieht. Im Innenausschuss mache ich es, weil uns ganz oft als Abgeordneten Mitglieder der Bundesregierung oder sogar Beamte aus dem Innenministerium, jetzt neu wahrscheinlich auch aus dem Justizministerium in meiner neuen Aufgabe, gegenüber sitzen, die sich selber ordentlich anziehen, weil sie ins Parlament gehen. Ich erlebe also, dass Leute meine Fragen beantworten wollen und sich dafür was Besonderes anziehen. Und ich habe das Gefühl, dann muss ich denen auch die Ehre erweisen, mir wenigstens einen Anzug oder eine Krawatte anzuziehen. Ansonsten variiere ich, also viel Jeans und Sakko, das ist so eigentlich das, wie ich meistens so rumlaufe. Und ich habe gar nicht so viele Anzüge. Ich würde sagen, so 4, 5 Anzüge habe ich ungefähr und Krawatten vielleicht 10, 15, so.
Als Person des öffentlichen Lebens, da steht man natürlich immer im Blickpunkt sozusagen. Was hilft Ihnen denn dabei, auch bodenständig zu bleiben?
Also tatsächlich ist es so, dass man auf der Straße gar nicht so oft erkannt wird, wie man das vielleicht glaubt. Also das kommt in Göttingen gar nicht so häufig vor. Jetzt gerade, bevor ich hier zum Interview gekommen bin, habe ich noch einen Tee getrunken und was gegessen Und als ich dann meinen Ausweis vorzeigen wollte, um meinen Impfnachweis sozusagen zu dokumentieren, da hieß es, nee, wir haben sie schon so erkannt. Also das kann auch ganz praktisch sein, dass man erkannt wird. So häufig kommt es aber nicht vor. Und ich bemühe mich eigentlich, das ganz locker zu nehmen. Und die meisten Menschen, die einen ansprechen, sind ja sehr, sehr freundlich. Und so empfinde ich das auch. Und weil das gar nicht so häufig vorkommt, glaube ich, muss man auch nicht Angst haben, dass man da irgendwie abhebt oder so.
Und auf dem Weg in die Bundespolitik, da haben Sie ja so einige Stationen auch abgeklappert. Sie kommen ja ursprünglich aus Wolfenbüttel, haben dann in Dassel gelebt, in Einbeck, Hamburg und auch im Ausland, ehe Sie dann hier wieder nach Göttingen gekommen sind. Warum denn ausgerechnet Göttingen?
Also ich bin gebürtig aus der Region Braunschweig, das ist richtig. In Wolfenbüttel bin ich zur Welt gekommen und da sind wir weggezogen, als ich so 7 Jahre alt war ungefähr, weil meine Mutter einen Job bekommen hat als Lehrerin an der Paul-Gerhardt-Schule in Dassel. Vielleicht kennen manche Hörerinnen und Hörer Dassel, den Landkreis Northeim kennt man aufgrund zutreffender oder nicht zutreffender Vorurteile über die Autofahrkünste im Landkreis Northeim. Da will ich mich lieber nicht zu äußern. Ich habe nämlich dort meinen Führerschein gemacht. Dassel liegt im Landkreis Northeim und da bin ich aufgewachsen vom 7. Lebensjahr bis zum Abitur und zum Zivildienst, also so bis 19 war ich dort. Und wenn man dort aufwächst, das sind 40 Kilometer ungefähr nach Göttingen, dann ist natürlich Göttingen der Nabel der Welt. Also wer es damals irgendwie geschafft hat, Leute zu kennen, die in Göttingen studieren, mit denen wegzugehen, mal am Wochenende irgendwie in Göttingen zu sein, der hatte es geschafft. Der war richtig jemand. Und für uns war das eben der Ausflug schlechthin. Und deswegen war fürs Erwachsenwerden Göttingen ein ganz wichtiger Fixpunkt für mich. Ich habe mich dann entschieden, nach dem Zivildienst in Einbeck wegzugehen, nach Hamburg, und war dann lange dort, 8 Jahre insgesamt mit dem Studium und dem Referendariat. Zwischendurch während der Schule ein Jahr in Südamerika, zwischendurch habe ich Erasmus in Frankreich gemacht. Aber ich bin immer in der Politik hier verankert gewesen in Südniedersachsen, war immer in der FDP in Südniedersachsen. Deswegen war man oft in Göttingen und hatte immer eine gute Beziehung zu der Stadt, weil sie eben für mein Erwachsenwerden so wichtig war. Und als sich 2017 die Chance ergab, hier für den Deutschen Bundestag zu kandidieren, da habe ich das zunächst gemacht, weil ich den Plan hatte, zu promovieren und ein bisschen zu arbeiten. Und je besser die Umfragewerte für die FDP dann wurden, umso weniger Zeit habe ich in die Themensuche der Promotion und in die Arbeit gesteckt und umso mehr Wahlkampf habe ich gemacht. Und das hat dann 2017 auch geklappt. Und jetzt darf ich eine Stadt und eine Region vertreten im Parlament, in der ich aufgewachsen bin. Und das ist eine schöne Sache. Denn ich bin auch zuständig für den Landkreis Northeim. Die FDP hat zwischen Harz und Weser nur einen Abgeordneten, das bin ich, und die Landkreise Hameln, Pyrmont, Hildesheim, Holzminden, Northeim, Göttingen sind mein Betreuungsgebiet.
Also ein ziemlich großes Gebiet, und das heißt, Ihnen war jetzt also gar nicht von Anfang an klar, dass Sie mal Vollzeitpolitiker werden wollen?
Das stimmt. Mir ist das auch wichtig, dass die meisten Menschen, die in Deutschland Politik machen, das ja nicht in Vollzeit machen und nebenbei einen anderen Beruf haben oder einer anderen Tätigkeit nachgehen. Ich bin jetzt gerade viel in der Region unterwegs, weil ich alle Bürgermeisterinnen und Bürgermeister im Wahlkreis besuche. Das habe ich schon nach der letzten Bundestagswahl gemacht, mache das dieses Mal wieder. Und ich biete auch allen anderen kommunalen Mandatsträgern und Bürgermeistern an, sie zu besuchen. Das mache ich sozusagen im Verlauf des ersten Jahres im Parlament, weil man dann ganz gut über gemeinsame Themen sprechen kann und wie man Gutes für die Region bewirken kann. Und dabei habe ich ganz viel Kontakt mit Menschen, die in den Stadträten, in den Ortsräten, im Kreistag sitzen. Und das sind alles Politikerinnen und Politiker, die sind alle vom Volk gewählt, die machen aber alle eigentlich was anderes. Die sind Ärztin oder Krankenpfleger oder Studentin oder Handwerker. Und mit denen einen gemeinsamen Termin zu finden, ist gar nicht so leicht, weil die machen ja ihren richtigen Job und ich mache Politik hauptberuflich. Und deswegen muss man sowas dann manchmal noch ein bisschen besser miteinander absprechen. Und ich war auch immer jemand, der das ehrenamtlich gemacht hat. Parallel zur Schule, parallel zum Zivildienst, zum Studium habe ich das einfach als Hobby gemacht. Und erst seit 2017 mache ich das Ganze hauptberuflich. Zur Wahrheit gehört natürlich dazu, dass ich im Bundesvorstand der Jungen Liberalen war, ehrenamtlich. Und da schon sehr viel Zeit investiert habe in Politik. Und das auch eine ganz gute Vorbereitung war, um dann später mal hauptberuflich Politik zu machen. Aber das ist eine Aktion auf Zeit und ich weiß nicht, was in 3,5 Jahren ist. Vielleicht mache ich da was anderes.
Aber wenn wir uns jetzt erst nochmal zurückerinnern an 2017, was war denn da Ihr erster Gedanke, als Sie im Bundestag saßen und so richtig für sich realisiert haben, ich bin jetzt Volksvertreter?
Das ist ein total überwältigender Gedanke, den ich auch heute immer noch habe. Denn die Institutionen unserer Demokratie sind etwas ganz Besonderes. Und gerade der Bundestag steht als erste Gewalt im Staat, als einzige Gewalt, die direkt vom Volk legitimiert ist, ja auch für den Austausch zwischen Bevölkerung und Institutionen. Und man muss sich schon klar machen, dass der sehr große Teil der Menschen in Deutschland niemals die Chance hat, mal eine Rede am Rednerpult des Deutschen Bundestages zu halten. Und das ist ein großes Privileg und darüber ist man sich immer wieder von Neuem klar. Und ich bemühe mich auch, das nicht zu vergessen. Und deswegen ist es ein überwältigendes Gefühl, was einem wirklich auch immer wieder Gedanken bringt, ob man der Aufgabe gerecht wird oder nicht.
Da muss ich gleich mal einhaken. Sie sagen ja gerade, wenn man dann am Rednerpult steht und da auch eine Rede hält, schreiben Sie Ihre Reden eigentlich alle selber?
Ja, zu einem eigentlich im Wesentlichen schreibe ich die selber. Man muss ja sagen, dass die Reden, die ich jetzt so halte im Bundestag, sehr kurz sind. Die sind in der Regel 4 Minuten lang. Manchmal, wenn ich Glück habe, 5. Einmal durfte ich auch 7, aber in der Regel sind es 4. Und durch Corona und die Fülle der Tagesordnung waren es dann oft in den letzten Jahren auch mal nur 3 Minuten, die ich an Redezeit hatte. Meine letzte Rede waren 3 Minuten, die vorletzte waren 4. Also das ist so das Übliche. Es sind jetzt 2 Reden, die ich bisher in dieser Legislatur gehalten habe, die ja jetzt gerade erst angefangen hat. Also die sind sehr kurz. Und jeder, der ein bisschen Erfahrung hat in Vorträgen halten, also wahrscheinlich alle Studierenden an der Uni, die mal ein Referat gehalten haben, die wissen, dass 3, 4, 5 Minuten wahnsinnig wenig ist. Das ist total wenig. Und deswegen kommt es gar nicht so sehr auf einen langen, elaborierten Text an, den man sich da irgendwie zu Gemüte führt vorher, sondern es kommt auf die 3, 4 Gedanken an, die man in einer solchen Rede zum Ausdruck bringen möchte. Und das ist das, was ich versuche. Ich versuche mich auf 2, 3, 4 wesentliche Grundüberlegungen in einer solchen Rede zu beschränken und mache mir dann dazu Notizen, beschäftige mich damit und bin im Dialog mit meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, um einen Satz zu finden oder einen Gedanken zu finden, der diesen einen Punkt besonders zum Ausdruck bringt. Und da brauche ich natürlich Hilfe, weil da gibt es Leute, die besser formulieren können als man selbst. Es gibt Leute, die sich besser mit einem Thema auskennen und die liefern einem dann was zu, sodass ich mir schon helfen lasse. Aber am Ende bin ich ja derjenige, der die Rede halten muss. Und deswegen will ich mich auch damit wohlfühlen und deswegen stecke ich selber relativ viel Zeit da rein.
Und wenn wir jetzt mal so schauen, Sie sagen ja so, als Sie damals im Bundestag saßen und realisiert haben, Volksvertreter zu sein, das war überwältigend. Wie war denn dann danach so die Zeit für Sie als neuer Bundestagsabgeordneter in Berlin?
Es gibt eine Zeit für neue Abgeordnete, die sehr frustrierend ist. Das war bei mir die Zeit nach der letzten Bundestagswahl und ich glaube, dass das für viele neue Kolleginnen und Kollegen auch die Zeit nach dieser Bundestagswahl gewesen ist, weil man natürlich am liebsten am Tag nach der Bundestagswahl sofort anfangen möchte, das eigene politische Programm in die Tat umzusetzen. Denn dafür hat man ja Wahlkampf gemacht. Vielleicht will man auch mal einen Tag ausschlafen, aber dann will man richtig loslegen. Und das Problem ist, dass der richtige Parlamentsbetrieb, bis er so richtig anfängt zu laufen, schon ein paar Wochen bis Monate braucht. Das liegt daran, dass es erstmal einen Monat bis zur Konstituierung ist. Also der Bundestag hat einen Monat Zeit, er kann das auch nach 2 Wochen machen, aber er macht es in der Regel so nach 4 Wochen, dass er sich konstituiert. In den 4 Wochen ist schon mal so ein bisschen Leerlauf. Kann man sich um eine Wohnung in Berlin kümmern, da kann man sich um Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kümmern. Aber es ist jetzt noch nicht so, dass man dann der große Politiker ist in den 4 Wochen, sondern da geht es eher darum, wo kann ich denn hier irgendwie den Schlüssel kriegen fürs Büro. Das sind dann so Aufgaben, mit denen man sich befasst. Das liegt daran, dass es noch keine neue Bundesregierung gibt. Das liegt daran, dass die Rollen noch nicht verteilt sind. Man kommt also ins Parlament, ist vielleicht Expertin für Gesundheitsfragen und muss dann feststellen, dass in der eigenen Fraktion die ganzen Posten im Gesundheitsausschuss schon verteilt sind. Ja, was macht man dann? Landwirtschaft, Außenpolitik, Verteidigung? Ja, da muss man sich mit beschäftigen mit dieser Frage. Und bis das alles geklärt ist, ist Januar. Ja. Und das haben, glaube ich, gerade viele als Herausforderung. So war es jedenfalls auch bei mir. Ich war dann relativ schnell beim letzten Mal auch bei den Koalitionsverhandlungen dabei. 2017 durfte da so ein bisschen Mäuschen spielen, nicht eine große Rolle übernehmen, aber zumindest mal ein bisschen lernen, wie sowas geht, sodass ich dann dieses Mal auch mitverhandelt habe, richtig. Und insofern, glaube ich, sind die ersten Wochen und Monate für Abgeordnete noch nicht so richtig repräsentativ. Jetzt geht's so richtig los.
Das heißt, das war dann auch so damals der Faktor, der Sie am meisten überrascht hat beim Start in die Bundespolitik?
Also was mich am meisten überrascht hat, ist das Maß an Unfreiheit im eigenen Kalender am Anfang wirklich. Also wie sehr man auf dieses Schema eigentlich angewiesen ist, das den eigenen Terminkalender wirklich determiniert und dass das dazu führt, dass man sich selber nur sehr, sehr wenig wirklich inhaltlich mit Dingen beschäftigen kann. Das ist auch etwas, was mich bis heute mitunter ein bisschen traurig macht. Also wenn jetzt ein großes neues Thema aufploppt und man will sich dazu qualifiziert äußern, dann wäre es ja gut, man nimmt sich mal so einen Tag Zeit, um sich da einzulesen. Aber so einen ganzen Tag, um sich irgendwo einzulesen, ja, wie als Anwalt, der sich in eine Akte einliest, also auch schon Luxus, einen ganzen Tag zu haben. Oder als Studentin, die sich auf eine Prüfung vorbereitet, da ist es auch schon Luxus, ja, hat man als Abgeordneter nicht. Sondern man ist darauf angewiesen, dass man in einer Stunde oder einer halben Stunde sich in ein Thema einliest. Und das ist etwas, was am Anfang sehr schwierig ist und wo man wirklich mit klarkommen muss. So richtig überrascht davon, dass es ein bisschen braucht, bis es losgeht, war ich nicht. Das hatte ich schon gehört und damit kann man auch rechnen und da kommt man dann auch mit klar. Was ich noch wirklich krass finde, ist, wie schnell die Zeit vergeht. Wir haben ja jetzt schon quasi bald ein halbes Jahr rum seit der Bundestagswahl. Ein bisschen ist es noch, aber dann sind es nur noch 3,5 Jahre bis zur nächsten. Ja, und da muss man sich schon bemühen, dass man die ganzen Dinge dann auch umsetzt, die man sich vorgenommen hat.
Das heißt, man kann schon eher so sagen, das ist mehr eine Work-Balance als eine Work-Life-Balance, die Sie dann stemmen müssen.
Ja, aber man soll sich auch nicht, finde ich, also man braucht sich nicht beschweren. Man hat das ja freiwillig gemacht, also man hat sich dort zur Wahl gestellt, ist gewählt worden, man wird aus Steuergeldern dafür bezahlt, dass man das macht. Man hat auch zumindest während der Corona-Zeit, während viele Menschen ihren Laden dicht machen mussten, während viele Menschen viele Dinge gleichzeitig handeln mussten, eine sichere Tätigkeit. Und deswegen will ich mich darüber gar nicht beklagen und beschweren. Und man hat in den Nicht-Sitzungswochen auch ein hohes Maß an Freiheit. Also, dass ich jetzt sozusagen nach Osterode zum Bürgermeister fahre, nach unserem Gespräch, das ist meine Planung. Ja, ob ich da den Termin eine Stunde früher, eine Stunde später oder in 2 Monaten mache, da gibt es jetzt keinen, der sagt, na, hast du schon den Termin beim Bürgermeister gemacht, sondern das ist halt meine Sache. Und da kontrolliert mich auch keiner. Und diese Freiheit des Mandats, die ja sogar im Grundgesetz steht, die ist schon auch wichtig.
Und wie ist das denn so weit oben und nah an der Macht zu arbeiten? Was ist da für Sie so die größte Herausforderung?
Ja, Macht ist ein großes Wort, das immer so eine negative Konnotation hat. Und in der Tat ist es, glaube ich, wichtig, sich klarzumachen, was wir eigentlich da machen im Bundestag. Die Legislative sind wir ja, also die gesetzgebende Gewalt. Und wir haben die Aufgabe, Gesetze zu machen oder auch keine Gesetze zu machen. Auch das ist wichtig, die dann von der Exekutive umgesetzt werden. Also das Parlament selber verfügt nicht über Polizeikräfte oder über Vollstreckungsmittel, mit denen dann sozusagen der eigene Wille Menschen aufgezwungen werden kann. Das kann das Parlament nicht tun. Das Parlament kann die Regeln dafür definieren und die Vollstreckung und die Umsetzung muss dann von der Exekutive gemacht werden. Und dabei haben wir dann wiederum die Chance, die Exekutive zu kontrollieren, also zu fragen, habt ihr euch auch an die Gesetze gehalten? Habt ihr genügend Leute dahin geschickt? Habt ihr darauf geachtet, dass es vielleicht besondere Härten gibt in dem einen oder in dem anderen Fall? Und ich stelle mitunter fest, dass Bürgerinnen und Bürger eine falsche Vorstellung davon haben, was wir eigentlich tun, weil die Legislative macht die Regeln und die Legislative kontrolliert die Exekutive. Aber die Legislative ist nicht die Exekutive und es kommt oft vor, dass Parlamentariern entgegengehalten wird, sie sollten nicht immer reden, sondern endlich mal machen. Und dem muss man ganz deutlich widersprechen und sagen, indem wir reden, machen wir. Also die Parlamentsdebatte, das Fragen der Ministerinnen und Minister, das Auffordern der Exekutive, das übrigens Briefe und E-Mails schreiben an die Exekutive, wo man sagt, pass mal auf, ich habe Folgendes gehört. Wie kann das denn sein, was ich da im Wahlkreis gehört habe? Könnt ihr euch mal ein bisschen besser um folgenden Sachverhalt kümmern? Das ist unsere Aufgabe. Umsetzen muss es dann jemand anders. Und deswegen ist Macht ein Begriff, der in der Legislative anders gelebt wird, sozusagen, als in der Exekutive. Und er wird anders gelebt, wenn man in der Regierung ist und in der Opposition. Das ist für mich natürlich total neu. In der letzten Wahlperiode haben wir ganz kluge Sachen aufgeschrieben, ja, seitenlange Anträge zur, in meinem Fall, Innen- und Rechtspolitik mit hunderten Spiegelstrichen, wo wir uns überlegt haben, wie es denn eigentlich sein müsste, wenn wir regieren würden. Und dann haben wir das eingemacht im Bundestag, dann wurde das abgelehnt und dann haben wir das abgeheftet und es wurde nichts davon umgesetzt. Und jetzt sind wir selber aber am Drücker und müssen selber tun, was wir vorher gesagt haben und können nicht einfach sagen, die Bundesregierung müsste mal, weil wir selber ja die Bundesregierung stellen. Und das ist schon was Besonderes. Ich will mal ein Beispiel nennen, wo jetzt ganz konkret zum ersten Mal auch eine Rechtsänderung auf den Weg gebracht wird. Wir haben ja in Deutschland lange diskutiert über das Thema Schwangerschaftsabbrüche und über die Frage, ob Frauenärztinnen und Frauenärzte darüber informieren dürfen, wenn sie diese medizinische Leistung anbieten. Und da gibt es eine Vorschrift im Strafgesetzbuch, die das verboten hat und immer noch ein bisschen verbietet. Und alle drei Koalitionspartner sind sich einig, dass sie das streichen wollen. Und das können wir jetzt einfach tun. Also wir werden das einfach streichen. Und das ist schon ein besonderes Gefühl, dass man das, was man vorher gesagt hat, jetzt einfach durch eigenes Handheben machen kann. Der Gesetzentwurf ist auf dem Weg und ich denke, in der ersten Jahreshälfte wird diese Vorschrift aus dem Strafgesetzbuch gestrichen. Und das ist eine gute und eine befriedigende Tätigkeit. Es gibt noch viele andere Beispiele. Ich habe jetzt dieses genannt, weil es relativ einfach zu begreifen ist, denn es geht darum, ein paar Sätze zu streichen aus einem Gesetz. Das ist einfach, das ist schnell gemacht.
Sie haben ja schon so ein bisschen erzählt, wie diese parlamentarische Arbeit abläuft. Jetzt frage ich mich immer so, gibt es da auch sowas wie ein Bootcamp für neue Bundestagsabgeordnete? Also so hinsichtlich Pressearbeit, Auftritte in der Öffentlichkeit, Rhetoriktraining, repräsentieren, kümmern. Da werden Sie ja vermutlich nicht einfach so ins kalte Wasser geworfen, nehme ich an.
Ja, es gibt ein Bootcamp und bei uns hieß das auch genauso. Also bei der FDP-Fraktion gab es für die neue Fraktion 2017 ein dreitägiges Auftaktseminar in der Woche nach der Wahl, wo wir verschiedene Dinge gelernt haben. Und jetzt gab es das auch wieder. Jetzt wurde geteilt in Fortgeschrittene und Anfänger. Und da wurde dann.
Da waren Sie dann diesmal bei den Fortgeschrittenen dabei.
Genau, da war ich diesmal bei den Fortgeschrittenen dabei. Aber auch die Fortgeschrittenen müssen ja vieles lernen, weil in der Regierung ist es anders als in der Opposition.
Ja, spannend auf jeden Fall. Und Sie haben ja auch schon angesprochen, Sie haben auch einige Angestellte, die Ihnen zuarbeiten. Wie viele hat man denn da so im Schnitt als Bundestagsabgeordneter?
Ja, das ist genau die richtige Frage im Schnitt, weil es nämlich unterschiedlich ist. Man hat ein Budget, was sehr gut ist, womit man wirklich sehr gut arbeiten kann. Und wie man das aufteilt, das kommt so ein bisschen auf einen selber an. Bei mir ist es so, dass ich in Berlin 3 Mitarbeiter in Vollzeit habe, eine Mitarbeiterin und 2 Mitarbeiter. Die kümmern sich um die Büroorganisation, die kümmern sich um die inhaltliche Vorbereitung meiner Arbeit, die kümmern sich um die Pressearbeit, so ein bisschen Social Media, kümmern sich um die technischen Grundlagen meiner Arbeit. Das sind so die 3, die das ungefähr machen. Ich habe dann einen Mitarbeiter, der hat eine halbe Stelle, der sich nur um Video-Foto-Material kümmert in Berlin. Genau, das ist auch immer wichtiger. Ich habe zusätzlich im Wahlkreis eine Mitarbeiterin, die derzeit noch eine halbe Stelle hat. Das wird aber mehr werden jetzt, die Wahlkreistermine koordiniert. Und dann habe ich zusätzlich noch 3 studentische Hilfskräfte. Also es ist schon, naja, wie viel ist das jetzt? 4, also 8 Leute sind das schon. Also es ist schon eine sehr große Gruppe. Ich bin seit dieser Wahlperiode, also seit Dezember ist das genau, stellvertretender Fraktionsvorsitzender. Und das bedeutet, dass ich auch in der Fraktion noch Leute habe, mit denen ich arbeiten kann. Das sind aber nicht Mitarbeiter von mir, sondern Mitarbeiter der Fraktion. Und mit denen arbeite ich dann aber auch zusammen. Und das muss ich ehrlich gesagt auch erstmal alles verarbeiten und koordinieren, weil das sehr neue Abläufe sind. Und es ist üblich, dass wenn eine Partei von der Opposition in die Regierung wechselt, dass dann auch Mitarbeiter mitkommen. Also es gibt Leute, die haben vorher in der FDP-Fraktion gearbeitet, die sind jetzt im Ministerium und deren Stellen sind natürlich noch nicht wieder besetzt. Das gehen wir jetzt an. Und bis das fertig ist, wird es noch ein paar Wochen dauern.
Wie sieht es denn eigentlich aus? Haben Sie selber ein politisches Vorbild?
Wir hatten bei der Bundestagswahl in Göttingen eine Veranstaltung mit Sabine Leuthäuser-Schnarrenberger, der ehemaligen Bundesjustizministerin. Ist ja eine der Persönlichkeiten, die am längsten in Deutschland Bundesjustizministerin war. Einmal in den 90ern, ich glaube von 92 bis 96 war sie einmal Bundesjustizministerin. Und dann war sie nochmal von 2009 bis 2013 Justizministerin in einer Zeit, in der ich selber schon im Bundesvorstand der Jungliberalen war. Und Vorbild ist ein großes Wort, aber ihr Eintreten für Bürgerrechte, für die Privatsphäre, für die informationelle Selbstbestimmung, auch wenn es schwierig wird, auch wenn man in Zeiten des Terrors oder in Zeiten von Kriminalität mit Fragen danach konfrontiert wird, das hat mich immer sehr beeindruckt. Und ich habe mich sehr darüber gefreut, dass sie nach der Bundestagswahl 2017, wo sie schon mal hier war, nochmal gekommen ist. Und besonders hat mich gefreut, dass so viele Menschen gekommen sind, um ihr zuzuhören. Und wir haben dann hinterher auch noch den Abend hier in Göttingen mit einigen Studierenden verbracht und viel mit ihr diskutiert. Und das war wirklich ein Highlight im Bundestagswahlkampf. Und ich würde sagen, dass Sabine Leuthäuser-Schnarrenberger einem Vorbild am nächsten kommt. Ja.
Wenn wir schon beim Thema Wahlkampf sind, was nehmen Sie denn aus Ihren beiden Bundestagswahlkämpfen mit?
Viele graue Haare, würde ich sagen. Das ist eine ganz besondere Zeit, Wahlkampf. Denn nie ist die Taktung so groß wie im Wahlkampf. Also nie hat man so viele Gelegenheiten, mit Bürgerinnen und Bürgern ins Gespräch zu kommen. Ich bin so froh, dass während des Bundestagswahlkampfs 2021 auch persönliche Begegnungen möglich waren. Wir haben ja große Veranstaltungen gemacht mit Sabine Nordhäuser-Schnarrenberger, mit Christian Lindner, mit Wolfgang Kubicki, die waren alle in Göttingen und wir haben sozusagen unter freiem Himmel, damit wir uns möglichst nicht anstecken, aber wir haben große Veranstaltungen gemacht. Da waren Menschen und die konnten miteinander reden und man konnte sich irgendwie anfassen und konnte sich sagen, was man gerne hätte oder was man nicht gerne hätte. Und dass das was Besonderes im politischen Betrieb ist, das nehme ich mit. Dass bei aller Freude an der Digitalisierung, auch an digitalen Konferenz-Apps, man lädt sich ja jede Woche eine neue runter, der persönliche Austausch einen Wert hat. Und wenn ich mir anschaue, wie sich die Corona-Maßnahmen ausgewirkt haben auf das familiäre Leben in vielen Bereichen, auf die psychische Gesundheit von Menschen, die sich dachten, Mensch, jetzt bin ich irgendwie 19, ziehe nach Göttingen, fange mein Studium an und dann einfach 2 Jahre lang nichts davon hatten, nichts, ja, dann glaube ich, ist es richtig, sich im vertretbaren Rahmen, es gibt auch Dinge, die müssen wir tun, um das Virus einzudämmen, aber in vertretbarem Rahmen für Lockerungen und für Öffnungen einzusetzen. Und dass das wichtig ist, habe ich im Wahlkampf wieder gesehen.
Und Sie sind ja auch noch sehr jung und waren aber schon jetzt beim letzten Mal innenpolitischer Sprecher Ihrer Partei und jetzt halt, wie Sie ja schon sagten, sogar schon stellvertretender Fraktionsvorsitzender Ihrer Partei im Bundestag. Wie schwierig war es denn, sich gerade auch so von älteren Abgeordneten so den Respekt zu erarbeiten, um dann auch ihre Aufgaben zu bekommen?
Ja, es gibt natürlich einen besonderen Hack in der FDP-Fraktion und der besteht darin, dass die gesamte Fraktion 2013 aus dem Bundestag geflogen war. Das heißt, dass viele ältere Abgeordnete gar nicht mehr da waren. Als die FDP 2017 in den Bundestag zurückkam, hatte sie 80 Abgeordnete. Jetzt haben wir 92, damals waren wir 80. Von den 80 waren 60 zum ersten Mal im Bundestag bei der letzten Bundestagswahl. Das bedeutet, dass der weit überwiegende Teil in der Fraktion in der gleichen Situation war wie ich und dass natürlich auch der innerparteiliche Wettbewerb viel stärker zugunsten junger Nachwuchskräfte ausfallen konnte. Und ich wünsche diese Erfahrung kaum einer Partei, ja, jedenfalls keiner demokratischen Partei, aus dem Bundestag zu fliegen. Also das ist wirklich keine schöne Sache. Aber ich habe schon erlebt, dass die Kolleginnen und Kollegen bei den Grünen, bei der SPD, bei der CDU so ein bisschen rübergucken, warum bei der FDP so viele jüngere Sprecherfunktionen oder stellvertretende Fraktionsvorsitzfunktionen einnehmen können. Und das liegt auch daran, dass wir natürlich jungen Leuten etwas zutrauen, aber es wäre jetzt ein bisschen billig, wenn ich nicht auch darauf hinweisen würde, dass wir halt einmal resettet haben 2017.
Also das hat Ihrer Partei sozusagen auch gut getan?
Ja, also man will das nicht, das ist wirklich schrecklich, nicht nur für die Abgeordneten, sondern auch für die vielen 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die plötzlich vor dem Nichts stehen. Ich glaube auch, dass wir in Deutschland eine liberale Partei brauchen im Parteienspektrum, weil die Mitte vertreten sein muss und es kann nicht immer nur alles von den Rändern bestimmt werden, sondern es muss auch eine Partei geben, die sich über ihre Position in der Mitte des politischen Spektrums definiert, wo wir ja jetzt auch sitzen im Bundestag, finde ich sehr gut. Und deswegen braucht es auf jeden Fall eine liberale Partei im Bundestag und dass die FDP nicht erfüllen konnte, diese Rolle zwischen 2013 und 2017, das hat wirklich wehgetan. Deswegen darf sowas nicht passieren. Aber das ist nun mal passiert und dann muss man das Beste draus machen. Und dass wir uns darüber erneuert haben, das kann man dann schon sagen, hat uns dann ganz gut getan.
Und 2017, da hatte die FDP ja schon mal die Chance, mit Teil der Regierung zu werden. Aber Christian Lindner hatte ja damals so abgewunken. Dieses Mal hat es jetzt aber geklappt. Und jetzt würde mich mal interessieren, wie ist es denn so, bei den Koalitionsverhandlungen der neuen Bundesregierung so mitzuarbeiten? Also wie läuft das da eigentlich hinter geschlossenen Türen ab?
Ich glaube, dass es richtig war, 2017 nicht in die Bundesregierung einzutreten. Wenn man sich anschaut, was jetzt in dem Ampel-Koalitionsvertrag steht, dann kann man sogar mal die Frage stellen, ob die FDP nicht sogar mehr durchgesetzt hat in diesen Verhandlungen als 2017. So ganz kann man das nicht abzählen. Ja,
vielleicht auch, weil die anderen beiden Parteien die FDP diesmal brauchten?
Ja, genau. Also man braucht sich ja immer in der Koalition, sonst braucht man keine machen. Das stimmt. Aber natürlich war der Leidensdruck relativ groß. Es war klar, für die Grünen ist diese Konstellation die einzige Konstellation, um nach vielen, vielen Jahren mal wieder an die Regierung zu kommen. Man muss sich klar machen, dass die Grünen 2005 ausgeschieden sind aus der Bundesregierung, damals in der rot-grünen Schröder-Zeit und eben auch 16 Jahre darauf gewartet haben, wieder an die Regierung zu kommen. Man muss sich klar machen, dass Olaf Scholz einzige Möglichkeit, Bundeskanzler zu werden, die Ampel war. Rot-Rot-Grün reichte nicht. Und man muss sich klar machen, dass die CDU, CSU vor allen Dingen nicht verhandlungsfähig war, weil sie nicht den ersten Platz gemacht haben. Und man wusste gar nicht, wenn man jetzt mit Laschet verhandelt, kommt dann Söder und sagt, nö, sehe ich aber anders. Und deswegen waren alle Koalitionspartner zum Erfolg verdammt und haben sich sehr schnell gesagt, naja, wir können jetzt so tun, als wäre das hier keine sichere Sache, aber wir müssen es jetzt hinkriegen. Und dieser gemeinsame Geist, der hat die Koalitionsverhandlungen bestimmt und hat sich auch unterschieden von 2017. 2017 war es so, dass vieles von dem, was man im vertraulichen Gespräch sagte, am nächsten Tag in der Zeitung stand. Und ich habe volles Verständnis für das Interesse des politischen Journalismus, alles rauszufinden, was da gesprochen wird. Und das ist auch total fair, ja. Das sollen Journalistinnen und Journalisten bitte weitermachen. Aber Politikerinnen und Politiker müssen eben auch versuchen, mal eine Absprache zu treffen, die nicht öffentlich wird. Und das war 2017 nicht möglich. Es war aber 2021 möglich. Und das war der besondere Geist dieser Verhandlungen. Wir haben wirklich offene Worte miteinander gesprochen. Da haben ja viele hundert Menschen mitverhandelt an diesem Koalitionsvertrag. Und das läuft dann so ab, dass man wirklich über jeden Satz, über jedes Komma und jeden Punkt ausführlich spricht, ob das da so stehen kann. Man erstmal schaut, wo ist man sich einig. Ja, also schönes Beispiel hatten wir gerade schon bei der Frage der Reproduktionsmedizin, aber auch bei Fragen des Familienrechts hat man sehr schnell festgestellt, oh guck mal, da sind sich jetzt die Grünen, die FDP und die SPD sehr einig. Da geht es dann schnell. Dann gibt es andere Fragen, wo zwei Partner sich einig sind. Ja, also ich habe beispielsweise verhandeln dürfen den ganzen Bereich der Planungsbeschleunigung. Die SPD möchte ja viele Wohnungen bauen, die Grünen möchten Windräder bauen, die FDP möchte Straßen bauen. Das ist alles richtig, aber das geht nur, wenn man schneller plant und baut. Und dafür die Grundlagen zu schaffen, da sind sich SPD und FDP mitunter etwas näher als die Grünen, weil es doch einen Konflikt gibt zwischen dem Artenschutz und schnelleren Planungsverfahren. Also da gab es dann eine hohe Nähe zwischen SPD und FDP. Wir haben, zweites Beispiel, schon öfter versucht, den Bundestag zu verkleinern. Wir sind ja jetzt bei 736 Abgeordneten, also viel zu viel. 598 steht eigentlich im Gesetz. Und bei der Verkleinerung des Bundestages sind sich FDP und Grüne total nah. Da haben wir ja letzte Legislaturperiode schon gemeinsam einen Antrag eingebracht. Also da ist dann schnell der Kontakt zwischen FDP und Grünen. Und ein drittes Beispiel ist der ganze Bereich der Sozialpolitik. Ja, die Erhöhung des Mindestlohns ist etwas, wo sich SPD und Grüne sehr schnell darauf verständigen können. Die FDP macht das jetzt mit. Wir kriegen aber auch was dafür. Das ist die Erhöhung der Minijobgrenze von 450 Euro auf 520 Euro. Eine Sache, die ich ganz konkret im Wahlkampf auch gefordert habe und die es mir ermöglicht, jetzt für einen höheren Mindestlohn zu stimmen. Nur für einen höheren Mindestlohn, diesen politischen Eingriff, das hätte ich schwierig gefunden, weil wir dafür eigentlich extra eine Kommission haben. Aber man guckt dann in der Koalition, wie kann man das vielleicht erweitern, was braucht ihr denn? Und dann haben wir gesagt, naja, der Minijob, das ist seit 10 Jahren nicht erhöht worden, obwohl die Lebenshaltungskosten höher geworden sind. Könntet ihr euch das vielleicht vorstellen? Ja, sagen dann SPD und Grüne eigentlich nicht. Wir wollen eigentlich das nicht so gerne erhöhen. Und dann sagt man, dann machen wir halt beides. Machen wir das, was ihr wollt und das, was wir wollen. Und wir müssen aber beide für beides stimmen. Und dann schreibt man das auf und bringt das gemeinsam auf den Weg. Und die Kunst in einer Koalition ist dann darauf zu achten, dass das auch gleichzeitig kommt. Die Mindestlohnerhöhung wird dieses Jahr beschlossen. Die kommt dieses Jahr. Das ist auch okay so. Aber die Minijobgrenzenerhöhung muss auch dieses Jahr kommen. Das muss in einem Rutsch kommen. Und darauf achtet man dann in der Koalition.
Ja, Kompromisse sind wichtig.
Ja, und zwar Kompromisse, bei denen jeder sozusagen
profitiert.
Genau, profitiert, aber auch etwas in der Hand hat, um den eigenen Leuten zu zeigen, dass es okay ist, dass man auch mal etwas mitmacht, was man eigentlich nicht will. Weil ja sozusagen Demokratie und auch Politikerinnen und Politiker dem Vorwurf sich ausgesetzt sehen, ihr Wort zu brechen. So.
Und Wähler zu verprellen.
Ja, Wähler zu verprellen oder zu lügen. Ja, also nur sozusagen, wenn ich sage, wählt bitte FDP, dann steigt der Mindestlohn weiter nach den Empfehlungen der Kommission und nicht über einen politischen Eingriff. Und dann machen wir das Gegenteil. Dann wäre es natürlich sehr schade, wenn das als Lüge oder als Wortbruch oder sonst was dargestellt würde, weil wir haben 11%. Wenn wir 100% bekommen, dann können wir alles so machen, wie es im FDP-Programm steht. Aber wir haben nun mal 11% und die Alternative ist ja nicht mehr, sondern die Alternative ist, man ist gar nicht dabei und hat null. Und deswegen ist nicht jeder Kompromiss ein Wortbruch und man muss einander einfach in so einer Koalition auch respektieren und sehen, was braucht der andere, und da kommt man dann ganz gut zusammen.
Und wenn Sie jetzt schon mal so auf 4 Jahre Bundespolitik zurückschauen, was war denn da so Ihre Lieblingsanekdote aus der bisherigen parlamentarischen Arbeit?
Mir fällt das jetzt nur gerade ein, weil hier das Wasserglas vor mir steht. Es gibt ja ein sehr striktes Verbot im Parlaments Raum zu essen und zu trinken. Also man darf im Plenum nicht essen und trinken. Und es gibt aber eine Möglichkeit, wie man das umgehen kann, und zwar indem man eine Rede hält. Denn wenn man eine Rede am Pult hält, dann kriegt man ja ein Wasserglas. Und wir haben, oder ein Wasserbecher jetzt in Corona-Zeiten. Warum eigentlich ein Becher in Corona-Zeiten und ein Glas vorher, weiß ich auch nicht. Aber es hat sich irgendwie durch Corona geändert. Ich glaube, dass das infektionstechnisch gar keinen Unterschied macht. Jedenfalls haben mir ältere Abgeordnete schon sehr früh gesagt, also der Trick ist dann nach der Rede, diesen Wasserbecher mit zum Platz zu nehmen. Und den darf man dann trinken. Das ist eigentlich irre, ne? Dass sozusagen da so eine Kleinigkeit so groß diskutiert wird. Aber es fiel mir nur gerade ein, weil das hier steht. Und ansonsten gibt es viele witzige Geschichten, die man so im Zusammenhang mit, ja, mit den Erfahrungen im Bundestag dann so langsam lernt.
Aber die möchten Sie jetzt nicht teilen?
Also da fällt mir jetzt so spontan nicht die eine Sache ein. Was würde Sie denn besonders interessieren? Gibt es irgendeinen Bereich, der vielleicht...
Ja, vielleicht so außergewöhnliche Ereignisse, die man als Bundestagsabgeordneter eigentlich so nicht erwartet hätte, mit denen man dann aber konfrontiert wird.
Die sind aber nicht immer lustig, sondern da gibt es auch Dinge, die einem einfach sehr nahe gehen. Eine Sache, die besonders eindrucksvoll ist, ist jedes Jahr im Januar der Gedenktag an die Opfer des Nationalsozialismus. Wir hatten in der letzten Sitzungswoche eine Gedenkstunde dazu. Das ist immer in der letzten Januarwoche. Und dort hat eine Holocaust-Überlebende eine Rede gehalten. Inge Auerbacher heißt die. Und ich kann wirklich jedem nur empfehlen, sich die halbe Stunde zu nehmen und sich diese Rede anzuschauen. Man kann sich die ganze Gedenkstunde angucken, wenn man möchte, aber wenn man nur eine halbe Stunde Zeit hat, überhaupt, um sich, ich sag mal, in diesem Jahr mit einem politischen Sachverhalt oder einer politischen Rede zu befassen, dann sollte man sich diese Rede anschauen, weil die geht wirklich durch Mark und Bein. Und das, würde ich sagen, sind so besondere Ereignisse, wenn dort jemand eingeladen ist, eine Rede zu halten, die einem so nahe geht, dass man wirklich den Tränen nahe ist. Und das war bei der Rede von Inge Auerbacher auf jeden Fall so. Also das kann ich wirklich sehr empfehlen. Das sollte man sich anschauen, unbedingt. Ich habe außerdem miterlebt, wie das Parlamentsgebäude geschützt werden musste vor Menschen, die es stürmen wollten. Ich war auch im Austausch mit Aktivisten oder so, die ja von der AfD ins Parlamentsgebäude gelassen worden sind, um dann Parlamentarierinnen und Parlamentarier zu bedrängen. Das ist auch ein Tag, den ich nie vergessen werde, weil wir bei dem Sturm auf das Kapitol gesehen haben, wohin sowas führt, und wir auch uns klar machen müssen, dass unsere demokratischen Institutionen nicht davor gefeit sind, zum Gegenstand von so wütenden Mobs zu werden, die glauben, dass man irgendwie die Diktatur einführen will, weil man darüber diskutiert, was ist das Beste, um das Coronavirus zu bekämpfen. Das sind so Sachen, die mir besonders im Kopf geblieben sind, so aus den letzten Jahren.
Wie nehmen Sie denn eigentlich so die Diskussionskultur im Bundestag wahr? Was müsste denn zum Beispiel mal passieren, um dass die Kritik auch konstruktiver wird? Man kriegt das ja immer mal wieder mit, in Fernsehausschnitten zum Beispiel, dass dann doch ganz schön heftige Worte, sage ich mal, manchmal fallen.
Wenn Grenzen überschritten werden, Beleidigungen, Schimpfworte oder eine bestimmte Ausdrucksweise, dann ist das unparlamentarisch und dann wird das auch gerügt. Ja? Wenn man solche Wörter benutzt, dann wird man von der Präsidentin oder dem einen Präsidenten, es gibt ja nur noch Wolfgang Kubicki als Mann im Bundestagspräsidium, das finde ich ganz gut, dass er da mal ein bisschen im Zaum gehalten wird von den Damen. Und die Vertreterinnen und Vertreter des Bundestagspräsidiums, die rügen das. Also wenn man da wirklich eine Grenze überschreitet, dann kriegt man da einen mit. Aber alles unterhalb dieser Schwelle, das ist sinnvoll. Denn der Bundestag soll die gesellschaftlichen Debatten, die wir haben, ja abbilden. Und die gesellschaftlichen Debatten, die wir in unserem Land führen, die verlaufen nicht anhand von vorgelesenen Sprechzetteln, sondern die werden in den Familien, in den Betrieben, in den Vereinen, in den Gewerkschaften, im persönlichen Miteinander von Individuen mit sehr harten Worten und sehr kontrovers ausgefochten. Und das soll auch im Parlament zum Ausdruck kommen. Es ist eine Debatte, ja, es ist keine Diskussion. Das bedeutet, dass man schon hintereinander redet grundsätzlich. Aber es soll schon auch eine gewisse Spannung sichtbar sein. Und deswegen sind Zwischenrufe ja auch Teil des Protokolls beispielsweise. Deswegen gibt es die Möglichkeit, Zwischenfragen zu stellen. Es gibt die Möglichkeit, Kurzinterventionen zu machen und so weiter. Und das finde ich auch wichtig. Und ich glaube, wir sollten viel mehr darüber sprechen, dass das sinnvoll ist und dass das kein Zeichen mangelnder Gesprächskultur ist. Die ältesten Parlamente auf der Welt, ja, da geht es noch viel mehr zur Sache. Also wenn man sich das britische Parlament beispielsweise anschaut, das ist nicht immer ein Vorbild, aber man kann sich vorstellen, wie das entstanden ist, wenn man sich das anguckt. Und das finde ich eigentlich eher schön. Ich glaube, dass der Bundestag mehr über sein institutionelles Selbstbewusstsein sprechen sollte. Ich habe das vorhin versucht, als ich sagte, dass eher ein Legislativorgan ist, bei dem es auch darum geht zu sprechen. Wenn wir sprechen, dann machen wir. Es gibt keinen Widerspruch zwischen Sprechen und Machen im Bundestag, sondern eine Debatte, die kann auch einfach für sich stehen. Er soll über seine Funktionen reden, er soll über sein Verhältnis zur Öffentlichkeit nachdenken. Und ich glaube, darüber kann man auch ein Stück weit den Graben zuschütten, den manche glauben zu sehen.
Wie gehen Sie denn selber so mit Anfeindungen im Amt um? Beziehungsweise gab es da schon welche? Und wenn ja, was hilft Ihnen dabei?
Also ich bin jetzt noch nicht auf der Straße oder physisch irgendwie angegangen worden. Das habe ich noch nicht erlebt. Was es sehr viel gibt, sind Zuschriften, die beleidigend sind, wenn das so, ich sag mal, alltägliche Beleidigungen sind. Das klingt jetzt blöd, ja, aber dann, weil eigentlich geht das natürlich nicht, ist auch irgendwie verboten und auch schlechter Stil jedenfalls, dann ignoriere ich das einfach. Wenn es eine bestimmte Schwelle überschreitet zu Gewaltdrohungen oder Gewaltfantasien oder gar Drohungen, dann bringe ich solche Sachen zur Anzeige. Und das ist auch richtig. Wir haben einen Beschluss des Bundesverfassungsgerichts gesehen in einer Verfassungsbeschwerde von Renate Künast. Renate Künast war mal Bundeslandwirtschaftsministerin, ist immer noch eine sehr erfahrene Rechtspolitikerin, war auch mal Ausschussvorsitzende und man kennt sich eben aus dem Bundestag. Und Renate Künast ist bei Facebook aufs Übelste beleidigt worden. Ja, so, wenn da, können wir mal hier zusammen auf die Straße gehen und mal 10 Leute fragen und dann legen wir denen das vor und fragen die, ist das eine Beleidigung oder nicht? Und ich wette, alle 10 würden sagen, es ist eine. Und dann ist es auch eine. Ja, also da brauchen wir nicht drüber reden, ob das eine Beleidigung ist. Deswegen brauchen wir es auch nicht wiederholen, was da gesagt worden ist, weil es ist einfach eine. Und Renate Künast hat gesagt, ich möchte das zur Anzeige bringen und ich möchte auch einen zivilrechtlichen Unterlassungsanspruch geltend machen und möchte deswegen wissen, welchen Namen sich hinter diesen Accounts verbergen und ich möchte, dass Facebook mir das sagt. Und sie ist damit in vielen Instanzen gescheitert und ist jetzt aber letztinstanzlich, kann man sagen, vom Bundesverfassungsgericht bekräftigt worden, bestärkt worden, dass das nicht hinzunehmen ist. Und jetzt kann sie eben vorgehen gegen diese Fälle und das finde ich ein ganz wichtiges Zeichen. Menschen, die im öffentlichen Raum stehen, müssen nicht alles hinnehmen. Ich muss es hinnehmen, wenn mir jemand sagt, ich finde dich total blöd, weil du für Gesetz XY gestimmt hast. Alles gut, ja. Und auch noch eine Schippe drauf und ja, dich sollte man sofort abwählen oder du solltest irgendwie mal bleiben, wo der Pfeffer wächst. Alles gut, kein Problem. Aber sobald es wirklich in körperliche Gewaltdrohungen ausartet oder in ganz üble Herabsetzungen, rutschen wir in eine Situation hinein, wo irgendwann kein Mensch mehr Politik machen will. Und da schließt sich der Kreis zum Anfang unseres Gesprächs. Jemand wie Renate Künast, die das seit 30 Jahren hauptberuflich macht, ja, die juckt das gar nicht. Die macht das doch nicht für sich. Die macht das für die Leute, die zum ersten Mal für den Ortsrat in, was weiß ich, Wende kandidieren und darüber entscheiden müssen, wie eine bestimmte Straße benannt wird und dann so angepöbelt werden dafür, einfach weil sie eine demokratisch legitimierte Entscheidung treffen, dass sie sich sagen, ach, wisst ihr was, das mache ich nicht mehr. Da habe ich keine Lust mehr drauf. Dafür macht man sowas. Und wir werden keine Leute finden, die Politik machen, auf unterster Ebene, ja, wenn wir es zulassen, dass die Leute so angegangen werden. Und deswegen finde ich das sehr gut, was da entschieden worden ist.
Ja, spätestens seit Fridays for Future ist ja auch zu beobachten, dass die Jugend jetzt gar nicht mehr so politikverdrossen ist, wie sie immer beschrieben worden ist. Wie ist denn da so Ihre Einschätzung? Passiert da jetzt gerade tatsächlich so ein Wandel, dass junge Menschen sich verstärkt für Politik interessieren und auch engagieren und merken, ach, ich kann da was bewegen, wenn ich mich einsetze?
Ja, ich bin mir nicht mal sicher, ob es diese Delle im politischen Interesse wirklich gegeben hat. Das ist etwas, was mir immer wieder begegnet, dass ältere Menschen sagen, ja, wir sind ja früher noch für XY auf die Straße gegangen und heute interessiert sich ja keiner mehr dafür. Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, dass vielmehr man irgendwie begreifen muss, dass eine Generation nicht über die politischen Motive der nächsten Generation urteilen sollte. Also nur weil jetzt eine Generation meint, dass sie für das Thema Klimaschutz auf die Straße geht oder für das Thema Freiheit im Internet, Stichwort Urheberrecht, Uploadfilter, ja, Fridays for Future ist jetzt gerade ein ganz wichtiger Player, aber wir hatten in den Jahren zuvor, also in den letzten 5 Jahren mehrere solcher Eruptionen oder Bewegungen. Ich erinnere an die Europawahl 2019, ja, wo wirklich viele junge Menschen ihrer politischen Haltung Luft gemacht haben. Und nur weil man einen bestimmten Inhalt nicht teilt oder vielleicht selber vor 40 Jahren gegen den radikalen Erlass oder gegen den NATO-Doppelbeschluss demonstriert hat, heißt das ja nicht, dass die heutige Jugend sich nicht für Politik interessiert, sondern die haben halt andere Themen. Und deswegen, finde ich, muss man sehr genau hinterfragen, ob das überhaupt stimmte. Jedenfalls bin ich total begeistert davon, wie viele junge Menschen ihre eigenen politischen Inhalte nach vorne stellen und wie viel Druck da gemacht wird. Und die Koalition hat ja beschlossen, dass das Wahlalter für die Bundestagswahl auf 16 gesenkt werden soll. Das finde ich richtig. Ich glaube, dass wir mit politischer Partizipation zu einem Zeitpunkt beginnen sollten, wo viele Menschen noch in die Schule gehen. Ich bin jedes Jahr in ganz vielen Schulen zu Gast, auch in und um Göttingen, und erlebe viele 16-, 17-Jährige, die sehr informiert und sehr, sehr sachlich sind. Und wir müssen uns klar machen, dass ein aktives Wahlalter 18 ja nicht bedeutet, dass alle mit 18 das erste Mal wählen, sondern das bedeutet, dass manche Leute mit 21 zum ersten Mal wählen. Und dann sind die im Zweifelsfall, wenn die eine Ausbildung gemacht haben, irgendwie 5 Jahre raus oder 4 Jahre raus aus der Schule. Und ich finde es gar nicht schlecht, wenn man politische Bildung kombiniert mit aktiver Partizipation. Und das ist für mich der Hauptgrund, warum ich für ein aktives Wahlalter mit 16 bin. Und übrigens, das aktive Wahlalter für die Europawahl kann die Ampel einfach auf 16 herabsetzen, ohne dass sie dafür die CDU braucht. Für das Wahlalter für den Bundestag musste man das Grundgesetz ändern. Okay, bisschen schwierig. Braucht man eine Zweidrittelmehrheit, wird die CDU wahrscheinlich nicht mitmachen. Wir werden es trotzdem versuchen, mal gucken, vielleicht besinnen sie sich noch. Aber der Knaller ist, Europawahl geht einfach übers Europawahlgesetz. Und solche Sachen rauszuarbeiten und dann zu machen, das gehört auch zu meinen Aufgaben in der Innen- und Rechtspolitik und freue mich, das jetzt gestalten zu dürfen. Also ich hoffe, dass wir es dieses oder nächstes Jahr schon auf den Weg bringen und dann können bei der Europawahl 2024 können dann Menschen abstimmen, die heute 13 sind. Und das wäre der Hammer.
Das heißt, wenn das Wahlalter runtergesetzt wird, würden Sie dann auch erwarten, dass die Wahlbeteiligung damit dann steigt?
Ob das am Ende passiert, da bin ich gespannt, aber ich erwarte es im Sinne von, ich lege es den jungen Menschen nahe. Also das wäre schlecht, ja, wenn wir jetzt das Wahlalter auf 16 verringern und die Leute dann sagen, ach ja, aber wisst ihr, ich mache das jetzt nicht. Ich selber habe ja 8 Jahre in Hamburg gelebt und habe bei der Bürgerschaftswahl, das ist ja da die Landtagswahl in Hamburg, da sind 16-Jährige wahlberechtigt gewesen beim vorletzten Mal und da habe ich bei ganz vielen Podiumsdiskussionen mitgemacht und habe gesehen, dass an allen weiterführenden Schulen in Hamburg eine solche Diskussionsveranstaltung organisiert worden ist. Und das finde ich einen guten Weg, weil darüber können sich dann die jungen Menschen ein Bild machen und können dann eine informierte Entscheidung treffen. Und ich glaube, wenn man das Wahlalter senkt auf 16, bei der Kommunalwahl gibt es das ja schon, dann sollte man das gleiten über Maßnahmen der politischen Bildung. Das gehört dazu.
Was wäre denn so für Sie persönlich langfristig gesehen das politische Karriereziel?
Das ist eine schwierige Frage, weil ich eigentlich jetzt gerade meinen Traumjob erreicht habe, muss ich sagen. Innen- und Rechtspolitik.
Aber wäre ja langweilig, wenn es nicht weitergehen würde dann.
Aber ich bin es ja wirklich gerade erst geworden und habe eine tolle Aufgabe, die Innen- und Rechtspolitik der FDP zu koordinieren. Dazu gehören auch noch die Themen Sport, Petitionen und Nachrichtendienste. Also ein sehr großes Feld. Und ich muss erstmal irgendwie diese Aufgabe ausfüllen. Also wenn ich am Ende der Legislaturperiode sagen kann, ich habe das ganz gut gemacht, dann würde ich es vielleicht einfach weitermachen wollen. Und das ist eine schöne Sache. Und wir haben manchmal, glauben wir in Deutschland, dass der Abgeordnete eine Raupe ist, der sich dann irgendwann zum Schmetterling eines Ministers entwickeln muss. Aber das stimmt gar nicht. Ich finde das auch Parlamentarier schon was sehr Schönes ist.
Und wenn Sie jetzt die Möglichkeit hätten, Sie könnten 3 Dinge politisch im gesellschaftlichen Leben, wie auch immer, sofort verändern, welche wären das denn?
Das erste ist ein Thema, das ich in den Koalitionsverhandlungen begleiten durfte. Das ist die Beschleunigung von Planungs- und Genehmigungsverfahren. Klingt erstmal ziemlich dröge, hat aber mit eigentlich allem zu tun, was man so in Deutschland verändern will. Ob wir Glasfaser verlegen wollen, ob wir Schulen sanieren wollen, digitalisieren wollen, großes Thema für die FDP. Wir müssen immer schnellere Planungs- und Genehmigungsverfahren auf den Weg bringen. Und es klingt nach wenig, aber die Seiten 12 bis 14 im Koalitionsvertrag sind es. Wenn wir die abarbeiten würden, dann könnten wir einen richtigen Unterschied machen für ganz viele Projekte und könnten ganz viel auf den Weg bringen. Das Zweite, was mir besonders am Herzen liegt, ist die Stärkung digitaler Bürgerrechte. Wir werden ja das Bundespolizeigesetz erneuern und dabei auf den sogenannten Staatstrojaner verzichten. Wir werden die Vorratsdatenspeicherung abschaffen. Wir werden eine Übersicht erstellen über alle Überwachungsmaßnahmen, die es in Deutschland gibt. Das heißt Überwachungsgesamtrechnung. Das hinzukriegen ist super wichtig und ist so nötig. Und da freue ich mich einfach drauf, das hinzubekommen. Und ein drittes, mir wirklich sehr am Herzen liegendes Thema ist Europa. Die Europäische Union hat vor fast 20 Jahren das letzte Mal eine größere Vertragsänderung gehabt. Und wir brauchen eine europäische Verfassung endlich. Die ist schon einmal gescheitert, aber das heißt nicht, dass man es nicht nochmal versuchen kann. Und wir sehen an der Beeinträchtigung des Rechtsstaats in Polen, in Ungarn, wie nötig das ist, dass man sich auf neue gemeinsame Regeln verständigt und die dann auch wirksam durchsetzt. Und die weitere Vertiefung Europas, die ist mir wirklich sehr, sehr wichtig und das sollten wir auch angehen.
Und was sollten die Bürgerinnen und Bürger denn jetzt nochmal unbedingt über die Arbeit eines Bundestagsabgeordneten wissen?
Oh, da gibt's ganz viel. Also wir sind Menschen, wie andere Menschen auch. Wir haben unsere regionale Zuständigkeit. Das heißt, ich kann immer mehr für Südniedersachsen erreichen und tun als für andere Regionen. Wir haben unsere Inhalte, für die wir zuständig sind. Wenn man mich also zu Themen fragt außerhalb des Bereichs der Innen- und Rechtspolitik, dann bin ich wahrscheinlich nicht so auskunftsfreudig und fähig wie in dem Bereich. Und das wäre meine Bitte, dass man die Arbeitsteilung im Parlament auch als Staatsbürger begreift und respektiert. Wir können uns gegenseitig immer sehr viel unterstützen und helfen als Abgeordnete, aber wir sind auch nur Menschen, die sich eben mit einem Thema besser auskennen als mit dem anderen und sind aber als solche immer dankbar und offen für Anregungen. Also wenn es eine Einrichtung, einen Verein, eine Institution, eine Schule, was auch immer in und um Göttingen gibt, die Hilfe benötigen oder irgendwie sagen wollen, was sie schon immer mal sagen wollten, dann können sie einfach auf mich zukommen. Das gilt übrigens für alle Kolleginnen und Kollegen im Bundestag, also auch für die Vertreter anderer Parteien und können mir immer schreiben per Mail oder über die sozialen Medien und dann sprechen wir darüber.
Und zum Abschluss nochmal, was wäre denn so Ihr Tipp für junge Menschen, die sich auch später im Bundestag engagieren möchten, in der Bundespolitik, wenn sie dann gewählt werden sollten und irgendwann auch im Bundestag einziehen sollten, was möchten Sie denen gerne nochmal raten?
Ich würde den Leuten immer raten, sich bei sich vor Ort zu engagieren. Denn wir haben sowieso, wenn es um Parlamentarismus geht, aber nochmal besonders in Deutschland, einen ganz dezentralen Ansatz. Wenn man also Politik machen möchte, ja, also man verspürt irgendwie die Lust, über Politik zu sprechen und Dinge zu verändern, dann sollte man bei sich vor Ort anfangen. Und zu der Gruppe gehen, ja, das kann irgendwie die FDP sein, es kann auch Fridays for Future sein oder die Initiative gegen Uploadfilter, egal, ja, die es vor Ort in Göttingen gibt. Also das Schlechteste, was man machen kann, ist nach Berlin zu fahren und zu gucken, was man da in Berlin bewegen kann, weil die Leute, die in Berlin sind, die sind alle von irgendjemandem nach Berlin geschickt worden. Und viel klüger und viel besser ist es, dahin zu gehen, wo die geschickt werden. Und das ist eben vor Ort. Und deswegen weiß ich selbst im Dorf, im Stadtteil, im Landkreis, da muss man anfangen mit politischem Engagement und dann stehen ganz viele Chancen und Möglichkeiten.
Das war Konstantin Kuhle, der uns einen kleinen Einblick in seine Arbeit als Göttinger FDP-Bundestagsabgeordneter gegeben hat. Er setzt sich schon seit 2017 in Berlin für die Belange aus Südniedersachsen ein und im vergangenen September wurde er da auch erneut in den Bundestag gewählt. Und damit neigt sich unsere heutige Ausgabe von Eine Stunde, ein Thema auch schon wieder dem Ende zu. Am Mikro war heute für Sie Jennifer Bullert und ich bin auch redaktionell verantwortlich für den Inhalt der Sendung. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag mit unserem weiteren Programm. Machen Sie es gut!